Herzlich willkommen, verehrte Hörerinnen und Hörer, zum Wochenendprogramm von Radio Prag. Am Mikrofon begrüßt Sie dazu Silja Schultheis. Wir beginnen unsere Sendung mit einem Überblick über die wichtigsten Ereignisse der zurückliegenden Woche. Der tschechische Außenminister Jan Kavan ist am Montag in New York einstimmig zum Vorsitzenden der 27. UN-Vollversammlung gewählt worden. Seiner Dankansprache sagte Kavan, besondere Aufmerksamkeit werde er der traditionellen Rolle der UNO bei der Erhaltung von Frieden und Sicherheit, der Vermeidung von Konflikten und dem Kampf gegen den Terrorismus widmen. Die Sozialdemokraten und das liberale Bündnis Koalition haben am Dienstag in Prag den Vertrag über eine gemeinsame Regierung unterzeichnet. In dem neuen Kabinett von Wladimir Spidle gehören 11 Minister den Sozialdemokraten an, 6 stellt das liberale Bündnis Koalition. Ebenfalls am Dienstag kam das neu gewählte Abgeordnetenhaus zu seiner konstituierenden Sitzung zusammen. Als Hauptursachen für das schlechte Abschneiden der bürgerdemokratischen ODS bei den Abgeordnetenhauswahlen im Juni bezeichnete der ODS-Vorsitzende Václav Klaus am Mittwoch die relativ erfolgreiche Regierung der Sozialdemokraten und das nicht überzeugende Verhalten der ODS. In die Reihe derjenigen, die den Misserfolg verschuldet hätten, schloss Klaus auf sich selber ein. Der tschechische Präsident Václav Havel hat sich am Mittwoch in der nordböhmischen Region um Ústí nad Labem Aussig bemüht, die Befürchtungen einiger Landwirte und Bürgermeister hinsichtlich des tschechischen Beitritts zur Europäischen Union zu zerstreuen. Er rief dazu auf, den Beitritt als Appell an die eigene Kreativität und als Chance zur Entwicklung einer eigenen Identität zu betrachten. Im zweiten Block des grenznahen Atomkraftwerks Temelin in Südböhmen ist nur 6 Wochen nach der Inbetriebnahme das erste ernste technische Problem aufgetreten. Nach einem Kurzschluss in einem Generator müsse der Reaktor für 6 Wochen abgeschaltet werden, sagte Reaktorsprecher Milan Nebesaj am Mittwoch. Nach Ansicht der Atomsicherheitsbehörde hat das technische Problem keine Wirkung auf den nuklearen Teil der Anlage. Im zweiten geheimen Wahlgang wurde am Donnerstag der Kandidat der Sozialdemokraten, Lubomír Zaurálek, zum Vorsitzenden des Abgeordnetenhauses gewählt. Sein einziger Gegenkandidat war der Vorsitzende der Bürgerdemokraten, Václav Klaus, der den Posten des Abgeordnetenchefs in der vergangenen Legislaturperiode bekleidete. Als Vizevorsitzende des Abgeordnetenhauses sind von den 6 Kandidaten für diese Posten am Donnerstag nur die Sozialdemokratin Jitka Kupčová und der Christdemokrat Jan Kassal gewählt worden. Die anderen Kandidaten waren im ersten Wahlgang nicht erfolgreich. Und, last but not least, am Freitag wurde Wladimir Spidle von Präsident Václav Havel zum neuen Premierminister ernannt. Soweit die Wochenschau. Herzlich willkommen, verehrte Hörerinnen und Hörer, zum Wochenendprogramm von Radio Prag. Am Mikrofon begrüßt Sie dazu Silja Schultheis. Zunächst begrüßen wir Sie zu einer weiteren Ausgabe von Regionaljournal, diesmal wieder zu einer Quiz-Sendung. Wie vielleicht schon manche von Ihnen wissen, berichten wir immer in jedem ersten Regionaljournal des Monats über eine der 8 tschechischen Städte, die sich in der Vereinigung Tschechische Inspiration zusammengeschlossen haben. In den vergangenen 2 Ausgaben haben wir bereits über Polička und Kutná Hora berichtet. Heute besuchen wir das südböhmische Jindřichov Hradec Neuhaus. Die Gewinner der letzten Quizfrage verraten wir Ihnen wie gewohnt am Ende dieses Regionaljournals. Durch die Sendung führen Sie nun Dagmar Keberlova und Olaf Barth.
Die Region Südböhmen ist sicher eines der Gebiete der Tschechischen Republik, das am meisten von der Öffnung der Grenzen im Jahr 1989 profitiert hat. Hiermit öffneten sich vor allem im Böhmerwald große Flächen von unberührter Natur, die zu einem der beliebtesten Urlaubs- und Wandergebiete in Tschechien wurden. Und daraus zog auch die Stadt Jindřichův Hradec Neuhaus ihren Nutzen, die gemeinsam mit Český Krumlov und Telč zu den schönsten Südböhmens gehört. So wie einst in der Geschichte, wo sie Sitz der Adelsgeschlechte der Herren von Hradec und später der Grafen von Slavata und Černín war, gewinnt die Stadt auch heute aufgrund ihrer günstigen Lage fast in der Mitte zwischen Prag und Wien wieder an Bedeutung. In Jindřichův Hradec kommt das Historische und das Moderne zusammen. Sie ist eine der Städte, wo man hinkommt und sieht, dass sie die Moderne und die Geschichte respektiert. Jindřichův Hradec verdient die Ehre, dem Bund der schönsten tschechischen Städte anzugehören. Sie hat es als letzte Stadt noch geschafft, der tschechischen Inspiration beizutreten. Jindřichův Hradec sind aber keineswegs nur schöne renovierte Häuser mit viel Geschichte. Die Stadt lebt auf allen Seiten. Das Angebot ist hier immer reich, sagte Radio Prag bei unserem Besuch die Leiterin des Informationszentrums Susanna Bedrnova. An kulturellen und sportlichen Veranstaltungen mangelt es das ganze Jahr über nicht, die meisten sind für die Sommermonate vorgesehen. Eine der Veranstaltungen, die nicht für die touristische Hauptsaison geplant waren, war beispielsweise der 34. Jahrgang des Festivals Concertino Praga, der bereits im Juni stattfand. Weitere Veranstaltungen warten noch, erzählt Susanna Bedrnova.
Na červenec, kdy tady bude devátý ročník folkový růže, velkýho folkového festivalu.
Im Juli findet in Jindřichův Hradec ein großes Musikfestival der Folkmusik statt. Weiter möchte ich die Besucher zu den Festlichkeiten von Adam Michner einladen, der hier in Jindřichův Hradec tätig war. Die wunderschönen Konzerte sind eine Erinnerung an ihn. Diese finden in der Kapelle der Heiligen Maria Magdalena sowie an weiteren Orten im Museum oder im Schloss statt.
Es bieten sich Frau Bedrnova zufolge auch sportliche Aktivitäten an. Und vor allem jetzt, im heißen Sommer, ist auch der Besuch eines Bads bestens zu empfehlen. Das Bad in Jindřichův Hradec sei dadurch besonders, dass man hier nicht nur in das kühle Wasser eintauchen kann, sondern gleichzeitig auch in die 30er Jahre des vergangenen Jahrhunderts. Denn das Schwimmbad ist im Stil dieser Jahre der Ersten Republik eingerichtet. Viele weitere interessante Möglichkeiten bieten sich in der Stadt, aber auch in der Umgebung an. Etwas tatsächlich Besonderes verrät Ihnen Frau Bedrnova jetzt selbst.
Myslím si, že zvláštnost velká, a my to považujeme za jednu vlastně z atraktivit největších.
Ich glaube, dass dies eines der attraktivsten Dinge bei uns überhaupt ist und gleichzeitig handelt es sich um eine Rarität. Ein lebendiges technisches Denkmal ist die Schmalspurbahn, die von Jindřichův Hradec aus in zwei Richtungen fährt, nach Nová Bystřice und nach Obratáň. Attraktiver ist bestimmt die Richtung Nová Bystřice, weil diese in die Region des sogenannten tschechischen Kanadas fährt. Česká Kanada ist ein wunderschönes Naturgebiet mit tiefen Wäldern und unbeschädigter Natur. Die Fahrt mit der Dampflok ist ein einmaliges Erlebnis. Die Wagen sind historisch erhalten, renoviert und es kann sogar passieren, dass sie bei der Fahrt im Westernstil überfahren werden.
Dies empfiehlt Frau Bedrnova vor allem für Familien mit kleinen Kindern. Aber diejenigen, die gerne mit dem Rad unterwegs sind, finden hier beste Bedingungen. Bei der Erwähnung von Radwegen wollte ich wissen, wie es hier mit diesem sehr beliebten Sport aussieht. Es gäbe bereits genug Radwege und weitere werden gebaut, bestätigt mir Frau Bedrnova. Es gibt einen, der Greenways heißt, der, wie vorher schon bei der geschichtlich berühmten Strecke Prag-Wien erwähnt, auch diese zwei Städte verbindet. Auf die Frage, wie viele Menschen denn die Region um Jindřichův Hradec besuchen würden, antwortet Frau Bedrnova, dass sie keine konkreten Zahlen haben. Nur wüssten sie, dass in der Sommersaison ihr Informationszentrum an die 500 Menschen pro Tag besuchen. Das ist eine beträchtliche Zahl, muss man sagen.
Auch um ausländische Gäste wird gut gesorgt. Die sprachliche Ausstattung mit Englisch und Deutsch ist selbstverständlich. Wir haben bei unserem Regionaltrip all die wichtigen Sehenswürdigkeiten besucht und es gibt in Jindřichův Hradec so viele, dass wir Ihnen nicht einmal von allen erzählen können. Ein ungeplanter Teil war der Besuch des Wasserschlosses Červená Lhota, das uns Frau Bedrnova als eines der schönsten in Südböhmen empfohlen hatte. So haben wir nicht lange überlegt und sind dorthin gefahren. Wie sonst hat es sich ausgezahlt. Schloss Červená Lhota ist für alle, die nach Jindřichův Hradec kommen, ein Muss. Es ist ca. 15 Kilometer von der Stadt entfernt und ist wirklich bezaubernd. Ein idealer Ort, um sich auszuruhen und in die Geschichte zurückzukehren. Die unglaublichen Aussichten vom Inneren des Schlosses auf den ruhigen, im Grünen gelegenen See erwecken bestimmt große Wünsche in jedem Besucher, hier zum Beispiel nur einmal zu übernachten und in der Früh direkt im Schlossgarten aufzuwachen. Aber zurück nach Jindřichův Hradec, so wie auch wir es gemacht haben, denn wir haben noch gar nicht das Schloss der Stadt selbst, sein berühmtes Rondell und eine Weltrarität, die Krysakrippe, gesehen. Die Krysakrippe ist das meistbesuchte Objekt des Museums von Jindřichův Hradec, sagte uns einer seiner Historiker.
Jsou to tady krýzové jesličky, které byly v roce 1998 zapsány do Guinnessovy knihy rekordů jako největší mechanismus.
Die Krysakrippe wurde in das Guinness Buch der Weltrekorde im Jahre 1998 als größtes mechanisches Bethlehem in der Welt eingetragen. Es hat eine Fläche von 62 Quadratmeter. Von der Szene in der Mitte, der ältesten, wo man die Geburt Christi sieht, ist links das Bethlehem mehr israelisch, mehr authentisch. Rechts ist das Volksbethlehem, das Tschechien abbilden soll. Das sieht man an der Natur, an den Handwerkern, am Gewand.
Der Historiker erzählt uns weiter, dass Tomasz Kryza, Autor des Bethlehems, ein Strümpfemacher von Hinrichshof Hradec war. Er begann mit dem Bau, als er 17 war und mit 77 im Jahre 1915 war er fertig. Früher war Bethlehem in 11 Teile aufgeteilt und die Figuren wurden nur zu Weihnachten eingesetzt. Ursprünglich hat man mit einer Klinke drehen müssen, einen Motor hat dann erst später im Jahre 1935 der Sohn von Tomasz Kryza zusammen mit einem katholischen Priester eingefügt und ihn dann der Stadt geschenkt. Heute steht die Krippe im Museum der Stadt und ist absolut sehenswert, sowie viele andere Dinge wie alte Bücher, der Saal von Emma Destin etc., die Sie aber, liebe Freunde, nunmehr selbst entdecken müssen, wenn Sie sich auf die Spuren der tschechischen Inspiration begeben. Zum Abschluss unserer Regionalsendung aus dem südböhmischen Hinrichshof Hradec schauen wir noch am Schloss der Stadt vorbei. Viel werden wir Ihnen nicht verraten, da wir selber nicht viel erfahren haben. Ich versuchte, die geheimen Rezepte von dortigen Kastellan zu erfahren, er hätte aber gemeint, man müsse selber kommen und dies ausprobieren. Die Burg und Schloss sei das drittwichtigste in Tschechien nach der Prager Burg und Schloss von Český Krumlov. Viele Zahlen schweben um das Schloss. Drei Adelsfamilien hatten dieses Schloss bewohnt. In 400 Zimmern wären 10.000 historische Objekte zu bewundern, so Kastellan Miroslav Pavlík. So wie jedes Schloss und jede Burg hat auch diese seine Persönlichkeit, die weiße Frau, die dort gelebt und gearbeitet haben soll. Noch dazu hätte sie am grünen Donnerstag einen Brei verteilt. Diese Tradition ist heute noch lebendig.
Wir na tuto tradici navazujeme
Wir knüpfen an die Tradition an, machen Nachtführungen, die sich in den Sommermonaten abspielen. Die Weiße Frau erscheint auf den Arkaden. Dieses Programm ist sehr beliebt.
Es gibt eine weitere Legende zum Schloss über den Heiligen Georg. Diese will Herr Pavlík nicht erzählen. Wie Sie schon wissen, man müsse selber kommen und zuhören. Sowie auch das typische Essen, den süßen Brei der weißen Frau, kommen und kosten so die letzten Worte des Kastellans, von dem wir uns verabschieden und das Rondel im Schlossgarten ansehen, wo bestimmt die schönsten Konzerte in Hinrichshof Hradec gespielt werden. An dieser Stelle haben wir uns von dieser malerischen südböhmischen Stadt verabschiedet, mit dem Wunsch, noch einmal mit Ruhe zu kommen und vielleicht auch einen Konzert im Rondel zu genießen. Ja, und Sie warten vielleicht gespannt auf die heutige Quizfrage. Hier ist sie.
Wie lange hat der Autor der größten mechanischen Krippe an seiner Schaffung gearbeitet?
Die Antworten senden Sie bitte an die gewohnte Adresse Radio Prag, Vinohradská 12, Anno 2099, Prag 2, Tschechien.
Die Gewinner der letzten Quizfrage sind Günter Spiegelberg aus Güstrow, Helmut Sachradnik aus Haibach in Österreich und Horst Schulz aus Köln.
Und hiermit sind wir am Ende der heutigen Sendung angelangt. Vom Mikrofon verabschieden sich
Olaf Barth
und Dagmar Keberlova.
Zu unserer zweiten Rubrik, dem Spaziergang durch Prag. Das Prag der 30er Jahre scheint unter anderem eine Stadt der berühmten Cafés gewesen zu sein. Über die Prager Cafés erfahren Sie nun mehr im folgenden Spaziergang durch Prag von Martina Schneibergova, die sich mit der Schriftstellerin Lenka Reinerova unterhalten hat.
Spaziergang durch Prag.
Arco Unionka Slavia sind die Namen von Kaffeehäusern, die auch für die heutigen Prager ein Begriff sind. Zwei davon, Arco und Slavia, existieren immer noch. Die Atmosphäre der Cafés der 30er Jahre aufrechtzuerhalten, ist jedoch sehr schwierig. Wie waren die legendenumwobenen Prager Kaffeehäuser vor dem Zweiten Weltkrieg? Meine Kollegin Dagmar Keberlova suchte nach einer Antwort auf diese Frage bei der Schriftstellerin Lenka Reinerova, die als die letzte deutschschreibende Prager Autorin bezeichnet wird.
Ich denke so, vor dem Zweiten Weltkrieg war die Funktion der Prager Kaffeehäuser, zweifellos auch der Wiener und anderer, ein bisschen anders als heutzutage. Sie waren nicht nur ein Treffpunkt, sie waren, glaube ich, bis zu einem gewissen Grad vielleicht auch ein Zufluchtsort. Es gibt ja viele Autoren, die gern und mit Vorliebe zum Beispiel in Kaffeehäusern geschrieben haben. Anna Segers ist eine davon. In Paris hat sie sehr gern und sehr oft in Cafés geschrieben. Ich glaube, das hängt ein bisschen damit zusammen, es gab ja noch kein Fernsehen, nicht? Und die Menschen, also das gesellschaftliche Leben spielte sich anders ab. Man ging ins Café, also es war auch sehr billig nebenbei. Man konnte mit einem kleinen Schwarzen einen halben Tag da verbringen und kein Kellner hat einen belästigt, wo man noch etwas will. Das ist jetzt anders geworden. In Prag war es so, dass es sozusagen deutschsprachige und rein tschechische Kaffeehäuser gab. Und dann gab es die vermischten. Und das berühmteste der sogenannten gemischten Cafés war das Arco, in dem wirklich regelmäßig tschechische und deutsche Schriftsteller zusammengekommen sind und wussten, dass sie einander dort begegnen. Nur ganz nebenbei, ich war vor kurzem zum ersten Mal in dem neu hergestellten Arco wieder. Es erinnerte mich also im Interieur nicht sehr an das alte Café, aber es ist an derselben Stelle. Aber was ich für ganz interessant halte und für mich etwas unerwartet war, das Café Arco funktioniert jetzt als eine Art Betriebskantine und zwar für die nächste Polizeistelle. Und das fand ich halt auch ein bisschen das Stammcafé von Franz Kafka. Es gibt auch im Eingang eine große Vitrine mit allen möglichen in verschiedenen Sprachen Ausgaben von Kafkas Werk. Dass also das Stammcafé von Franz Kafka jetzt eine Betriebskantine für Polizeibeamte ist, ist mir doch ziemlich aufgefallen.
Doch ja, das ist sicher etwas eigenartig. Und vielleicht eine persönliche Frage, wo waren Sie am liebsten in welchem Café, wo haben Sie sich am meisten mit Ihren Freunden getroffen, was fanden Sie am sympathischsten von all diesen Cafés?
Naja, ich war ja zum Unterschied von heute, vor dem Zweiten Weltkrieg, sehr jung. Und es gab Cafés, die es jetzt nicht mehr gibt. Es gab also zum Beispiel die sehr so renommierte Unionka in dem Eckhaus, wo es jetzt eine der vielen Banken gibt, gegenüber von dem Warenhaus Tesco, an der, wo jetzt ein Glaspalast steht. Das war so ein verrauchtes, kleines Café, ein Literatencafé, würde ich sagen. Ich bin da, wenn mich jemand mitgenommen hat, mit großer Ehrfurcht dort eingetreten. Zwei Häuser weiter, also um es zu beschreiben, eigentlich genau gegenüber dem jetzt bestehenden Café Louvre, das es damals auch gegeben hat, war das sogenannte linksorientierte Café Metro. Dort konnte man sowohl Milena Jasenska als auch Julius Fučík antreffen und eine ganze Reihe anderer auch. Und dort in einer Ecke gab es das sogenannte, den sogenannten Jugendtisch, zu dem ich damals also zum Teil gehörte. Dort ist man mit seinen Freunden zusammengekommen. Aber eigentlich ein Stammcafé im wahrsten Sinne des Wortes hat man ja nicht, wenn man sehr jung ist, nicht? Dort sind wir eben zusammengekommen. Man wusste, wenn man dorthin kommt, man hatte eine ungefähre Vorstellung, wen man dort antreffen kann. Leider muss ich sagen, viele meiner damaligen Gefährten und Kameraden gibt es nicht mehr. Es zählte zu ihnen zum Beispiel der junge Dichter Orten, der während der Besetzung in Prag von einer deutschen Ambulanz niedergefahren wurde. Ob das ein unglücklicher Zufall oder sonst etwas war, wird nie geklärt werden können. Und andere, die im Holocaust umgekommen sind oder die hingerichtet wurden, weil sie im Untergrund aktiv waren. Also das Leben hat doch ziemlich brutal in diese meine Generation eingegriffen. Und dann gab es natürlich, es gab zum Beispiel auf dem Wenzelsplatz gab es das Café Boulevard und schräg gegenüber das Café Luxor. Diese beiden wurden gerne von deutschen Emigranten aufgesucht. Wir hatten ja eine sehr zahlreiche antifaschistische deutsche Emigration im Vorkriegsprag, weil ja die junge Tschechoslowakei ein demokratischer Staat war, zum Unterschied von verschiedenen Nachbarländern, sagen wir Polen oder Ungarn und andere. Also hier wurden die deutschen Emigranten aufgenommen und in diesen beiden Cafés, die ich genannt habe, gab es Räumlichkeit mit Biartischen. Da sind sie einander auch wieder begegnet und haben dort also mit Begeisterung Biar gespielt. Musik.
eines der berühmten Cafés ist bestimmt auch das Café Slavia, das es heute wieder gibt. Es wird immer als das Café der Boheme, der Schriftsteller gefeiert. Glauben Sie, ist es wirklich so? Ist dieses Café genießt diesen Ruhm? Oder ist es mehr ein bisschen künstlich aufgebaut? Oder weil Sie haben es bisher nicht erwähnt. Wie sehen Sie die Rolle des Café Slavia? Ist es wirklich so gewesen oder ist es nun mehr heute auch touristisch bestimmt?
Ich glaube, es ist heute berühmter oder irgendwie renommierter, als es damals war. Das hängt mit verschiedenen Dingen zusammen. Es hat die Slavia natürlich gegeben. Sie war nicht so streng profiliert, würde ich sagen. Natürlich, sie ist gegenüber dem Nationaltheater, also sowohl einerseits frequentiert von den Menschen vor der Theatervorstellung oder nach der Theatervorstellung. Sie wurde von den Schauspielern oft aufgesucht. Soviel ich weiß, auch Karel Čapek, beide Brüder Čapek haben dort verkehrt. Aber ich glaube, der richtige Ruhm, den es jetzt gibt, der Slavia, der hängt, glaube ich, mit Václav Havel zusammen und seinem Stammtisch, den er dort hatte, der ja zum Teil noch ein Dissidentenstammtisch war. Und das Lustige ist, ich weiß also, ich habe ja oft Besuch aus Deutschland von Lesern und Journalisten und so, aber da ist wirklich ein Besuch im Café Slavia ein absolutes Muss. Es ist mir schon ein paar Mal passiert, wenn ich im Slavia war, das ist keineswegs ein Stammcafé von mir, aber manchmal ist man ja da, dass von irgendeinem Tisch, wo also Deutsch gesprochen wurde, jemand aufgestanden ist und mich begrüßen kann, waren irgendwelche Leser von mir. Das ist dann natürlich sehr erfreulich. Aber es ist auch profiliert, denn wenn man wochentagsvormittag in die Slavia geht, ich meine heutzutage, und sich ein bisschen umsieht, dann wird man feststellen, dass an vielen Kaffeetischchen zwei oder drei Menschen sitzen, die Tischchen sind voll Papiere und es wird offensichtlich dort etwas vereinbart, geplant, kurz, es wird gearbeitet an diesem. Und früher gab es, vor der letzten Renovierung der Slavia, gab es so im Hintergrund, in dem Flügel, der also zur Moldau geht, immer so einen großen Tisch, der frequentiert wurde von den Studenten der Filmhochschule, die ja daneben ist. Und in dem letzten Arrangement, das es jetzt gibt, ist es irgendwie so organisiert worden, dass dieser Stammtisch der Filmstudenten irgendwo unten ist, in einer der Räumlichkeiten, also unter dem Parterre. Mir tut das leid, denn ich kann mich also sehr gut daran erinnern, irgendwie für mich gehörte dieser Filmstudententisch auch zu dem Café. Aber es hat natürlich eine besonders schöne Lage und ich kann sehr gut verstehen, dass ausländische Gäste, wenn wir dort an einem Tischchen sitzen, einen guten Kaffee bekommen und noch dazu das schöne Hradschin-Panorama vor sich haben, dann ist das natürlich ein Vergnügen. Das kann ich schon sehr gut verstehen. Es ist auch für mich eine Urpragerin ein Vergnügen.
Thunder and lightning seem to be having their way. But as far as I'm concerned, it's a lovely day. The turn in the weather will keep us together, so I can honestly say that as far as I'm concerned, it's a lovely day. And everything's okay.
Damit ist der heutige Spaziergang durch Prag beendet. Auf ein Wiederhören in zwei Wochen freut sich Martina Schneiberkova.
You were going on your way, now you got to remain. Just as you were going, leaving me all at sea. The clouds broke, they broke, and no one for me. I can see the sun up high, though we're caught in the storm. I can see where you and I could be cozy and warm. Let the rain be the bad upon, really doesn't matter if the skies are gray. Long as
I can be with you, it's a lovely day. What a lovely day.
Und damit, verehrte Hörerinnen und Hörer, geht unser heutiges Programm zu Ende. Im Namen aller daran Beteiligten bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch ein erholsames Wochenende. Aus dem Prager Studio verabschiedet sich Silja Schultheis. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks.
Ono to časem unaví, život baví na chvíli, ale vždyť se z toho vlastně nestřílí. Ten, kdo hledá, najde klid, kdo se umí čas uklidit.
Posloucháte Radio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí. Pro posluchače v Evropě vysíláme od 9 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz. Dále od 11 hodin na frekvenci 11 615 kHz, od 12 hodin 30 minut na frekvencích 6055 a 7345 kHz, od 13 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a také od 15.30, 17.30 a 19.30 na frekvenci 5930 kHz.
Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 21 745 kHz, a to v těchto časech. Od 8 hodin 30 minut, od 9.30, 15.30 a také od 17 hodin 30 minut. Pro Afriku je určena také relace od 21 hodin na frekvenci 15 545 kHz.
Posluchači v Severní Americe nás uslyší od 23 hodin 30 minut na frekvenci 11 615 kHz, od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 6200 kHz a od 2 hodin 30 minut na frekvenci 7345 kHz.
Pro posluchače v Jižní Americe budeme vysílat od 23 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 7345 kHz.